Ja, heute geht es also um Heiligung. Aber wir sind doch so bescheiden. Wir würden doch nie sagen, dass wir heilig sind. Gott sagt aber, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Das ist also eine echte Herausforderung. Aber das klingt doch so katholisch. Wir sind doch frei evangelisch. Wir tun nur das, was in der Bibel steht, ne, Kalle? Ja, wenn ich jetzt in meinem super professionellen Bibelprogramm nach dem Begriff Heiligung suche, dann werden mir sofort auf der ersten Seite über 20 Bibelstellen angezeigt. Und wenn man da noch so ein bisschen weiter sucht, das ist voll davon. Also, bitte keine falsche Bescheidenheit. Wir sollen heilig sein, du auch. Es steht schon in der Bibel, also beschäftigen wir uns damit. Aber Mensch, wir wollen doch ein bequemes Leben und die Werbung, die verspricht uns doch die Erfüllung aller unserer Begierden, die sie erstmal bei uns geweckt hat, aber dann auch die, ne? Und Heiligung, das klingt jetzt so fürchterlich anstrengend. Ich weiß nicht, was bei euch im Kopf für Bilder entstehen, wenn ihr das Wort Heiligung hört. Naja. Wie kann man jetzt Heiligung erreichen? Das ist eine wirkliche Herausforderung. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und dann setzt er noch einen drauf und sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Fasten ist eine gute Möglichkeit, ein Herz der Selbstverleugnung zu entwickeln. Daraus folgt dann Heiligung. Fasten ist also so ein Methodenweg dahin. Das klingt jetzt sehr viel anders als das, was die Wohlstandsevangelisten für ein siegreiches Christenleben versprechen. Ja? So mit Demütigung, Kreuz auf sich nehmen und Selbstverleugnung. Klingt mal ganz anders. In der Gesellschaft steht das Streben nach Wohlstand ja so im Zentrum. Wachstum ist der Gott unserer Zeit. Fasten ist dann da nur eine Therapie zur Körperpflege oder so. Die Menschen, die Jesus nachfolgen, für die ist Fasten auch eine mögliche Therapie. Nur geht es da um die Heilung der Sünde, die uns daran hindert, dem Willen Gottes zu entsprechen. Was Gesundheit für den Körper ist, ist Heiligkeit für die Seele. Ist das okay so mit dem Mikro? Gut. Geistliches Fasten kann dich von selbstzerstörerischen Kreisläufen der Sünde reinigen. Fasten ist ein Weg, deine Seele zu heiligen und sie Gott zu weihen. Thomas von Aquin sagt, haltet euch von Völlerei fern und ihr werdet umso leichter alle fleischlichen Neigungen zügeln können. Völlerei ist die erste der sieben Todsünden. Das ist jetzt nicht einfach nur zu viel Essen oder so, sondern da hängt alles Mögliche dran. Das hat verschiedene Ausformungen beim Essen, zu früh essen, zu aufwendig essen, so was die Gourmets so betreiben, zu viel essen, mit Gier essen, zu wählerisch essen. Also irgendwie, wo das Essen immer in den Mittelpunkt rückt und vom Geber der Gaben des Essens ablenkt, nämlich von Gott. Die meisten Denker der Kirchengeschichte waren überzeugt, dass es ohne Fasten nicht möglich ist, Heiligkeit zu leben. Heiligkeit ist ein Lebensstil, ne? Das hat nichts mit Heiligenschein und Heiligenscheinpolieren zu tun, sondern das ist ein Lebensstil. Und Thomas von Aquin brachte das in Verbindung mit Völlerei, hat auch was mit Lebensstil zu tun. Der Apostel Paulus schreibt, und das kennt ihr vermutlich, diese Stelle ist wirklich dramatisch, er sagt, ja, wie ich handle, das ist mir unbegreiflich. Ich tue nicht, was ich eigentlich will, sondern ich tue das, was ich verabscheue. Also, ich tue also das, was ich eigentlich nicht will. Aber dann bin nicht ich es, der so handelt, es handelt die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß, so wie ich von Natur aus bin, wohnt in mir nichts Gutes. Der Wille zum Guten ist bei mir vorhanden, ja, aber nicht die Fähigkeit, es auch zu tun. Ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern ich tue das, was ich nicht will, das Böse. Obwohl ich das Gute tun will, bringe ich nur Böses zustande. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern steckt. Ich, unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Kann mich denn niemand davon befreien? Der große Paulus, was hat er wohl offensichtlich darunter gelitten? Und von diesem Teufelskreis sind wir alle irgendwie betroffen. Nur die Frage ist, wie kommen wir denn da wieder raus? Gucken wir weiter bei Paulus. Er nennt den Körper den Leib des Todes. Können wir sagen, Paulus, ja, was denn nun? Du hast auf der einen Seite gesagt, dass unsere Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, und jetzt ist es plötzlich der Leib des Todes. Was denn nun? Gucken wir uns bei Paulus die Theologie des Fleisches an. Ist vielleicht ein bisschen komischer Begriff, Fleisch in diesem Zusammenhang. Wir gucken uns das mal genauer an. Ein Teil von dir, wenn du Jesus Christus nachfolgst, ihm glaubst, ist ein Teil von dir eins mit dem Geist Gottes. Ein anderer Teil ist von einer tödlichen Krankheit befallen, und diese Krankheit heißt Sünde. Paulus nennt diesen kranken Teil, der von der Sünde befallen ist, Fleisch. Das ist einfach so ein Begriff, den er dafür gewählt hat. Da hängen viele theologische Überlegungen daran, müssen wir jetzt nicht nachvollziehen. Er nennt es einfach Fleisch, wisst ihr jetzt. Fleisch ist also nicht einfach unser materieller Körper, sondern es sind die Bedürfnisse in unserem Körper, die da einfach da sind. Nach Essen, nach Trinken, nach Schlaf, nach Sex und so weiter. Und es gibt auch Bedürfnisse, die so immateriell sind, die mit unserem sozialen Leben zu tun haben. Sicherheit, Geborgenheit, Zuneigung, Anerkennung, Kontrolle. Und wenn wir diese Bedürfnisse nicht hätten, würden wir ja nicht lange leben. Das brauchen wir einfach, um rauszufinden, was brauche ich als Nächstes, damit ich überhaupt existieren kann. So, und bei Fleisch ist es jetzt so, das sind die von der Sünde fehlgeleiteten Bedürfnisse in Körper und Geist. Wenn Bedürfnisse unkontrolliert unser Verhalten steuern, werden sie zu Begierden. Das ist ein feiner Unterschied zwischen Bedürfnis und Begierden. Bedürfnis ist das, was wir brauchen, und Begierden ist das, wenn unsere Bedürfnisse außer Rand und Band geraten. Dann werden wir lieblos, wir machen anderen ständig Vorwürfe, wir verdrehen die Wahrheit so lange, bis wir irgendjemanden beschuldigen können. Wir zeigen mit einem Finger auf andere, wie böse die sind. Wir machen sogar unsere Freunde zu Feinden, weil sie der Erfüllung unserer Begierden im Wege stehen. Wir beginnen, andere auszunutzen, um unsere Begierden zu stillen. Da fängt Missbrauch an. Dafür lügen wir, so gut es geht, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Welche Bedürfnisse? Nein, um unsere Begierden zu stillen. Jetzt überleg mal, welche Bedürfnisse hast du? Und welche von den Bedürfnissen neigen vielleicht dazu, Begierden zu werden? Merkt ihr, dass das was ganz, ganz Praktisches hat, wenn wir über Heiligung sprechen? Das geht ganz intensiv in unser Leben rein. Bedürfnisse, die zu Begierden werden, die treten dann irgendwann an die Stelle Gottes. Wir beten dann unsere Triebe an, statt Jesus Christus. Das ist auch so ein Trick des Satans. Wir folgen unseren ganz normal menschlichen Bedürfnissen, die er dann zur Begierde macht. Wir folgen unseren Bedürfnissen in seine Hölle, statt Christus mit der Selbstverleugnung in seinen Himmel zu folgen. Wir sind auf dem Weg zur Hölle, der Weg ist breit und es fühlt sich gut an, weil wir unsere Bedürfnisse, Begierden, stillen. Deswegen nochmal, fallt nicht auf die Wohlstandsevangelisten herein. Die bedienen nämlich die kranken Begierden bei ihren Hörern, um selber mehr Wohlstand zu bekommen, um ihre eigenen Begierden zu befriedigen. Das heißt, die pflastern den Weg zur Hölle mit Bibelversen. Achtet mal ganz genau drauf, wenn ihr irgendwo mal im Internet unterwegs seid, von Predigern, die da ganz aufgeregt hin und her laufen und dir da das Blaue vom Himmel versprechen. Das heißt also, das Fasten, das richtet sich nicht gegen den Körper, sondern es ist eine Technik, um unsere Begierden zu kontrollieren, damit sie wieder Bedürfnisse werden. Wer Jesus nachfolgen will, soll sein eigenes Kreuz auf sich nehmen, haben wir gehört, und sein Fleisch töten. Eben Fleisch, diese fehlgeleiteten Bedürfnisse. Das bedeutet, wir sollen unsere Begierden kontrollieren. Und Paulus nennt das die Kreuzigung des Fleisches. Er schreibt, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die sündigen Werke des Fleisches tötet, werdet ihr leben. Das ist das Versprechen des ewigen Lebens im Himmel. Das ist der Weg dahin. Nun können wir das Fleisch nicht einfach mit unserer Willenskraft besiegen. Wir brauchen die Kraft des Geistes Gottes noch zusätzlich. Gut, Willenskraft gegen einen Teller Kekse ist okay. Nur, wir leben in einer Welt, wo die Bedürfnisse zu Begierden werden und dann irgendwann zu Krankheiten werden. Was ist denn, reicht unsere Willenskraft aus als eine Chance bei Drogensucht, wo die Begierden dann tatsächlich richtig mächtig zugeschlagen haben, oder bei einer posttraumatischen Belastung, wo man nichts für kann, wo man in ein Trauma geraten ist, das andere einem angetan hat, aber man versucht ständig da rauszukommen. Das sind gute Bedürfnisse, da rauszukommen. Aber was ist, wenn das dann Begierden werden? Da empfehle ich mal zunächst bei Drogensucht und traumatischen Belastungsstörungen mal erst Psychotherapie. Ganz im Ernst. Manche Christen meinen, dass sie keine Psychotherapie brauchen, weil sie ja beten können, aber wenn sie die Treppe runterfallen und sich ein Bein brechen, rufen sie doch einen Arzt. Also brauchen sie doch irgendwie Ärzte. Wenn du eine gebrochene Seele hast, brauchst du auch einen Arzt und einen guten Arzt. Sonst wächst die Seele schief zusammen und du leidest ein Leben lang darunter. Manche gute Christen versuchen mit ihrer kranken Psyche den Alltag zu meistern und man spürt das auch, dass das für sie sehr anstrengend sind. Und dann sind sie wie Leute, die mit gebrochenen Beinen versuchen, ihre Einkäufe in den vierten Stock zu tragen. Sie leben ihren Alltag mit unglaublichen seelischen Schmerzen und man spürt das auch, wenn man ihnen begegnet. Sie beten um Heilung, weigern sich aber, den Weg der Heilung zu gehen, wo nun mal auch ein Arzt zugehört. Wisst ihr noch, die Flut im Ahrtal ist jetzt 5 Jahre her, weiß ich gar nicht. Da war eine Familie, die musste ihr Haus verlassen, in dem schon die Generationen vorher gelebt haben. Und der fromme Opa meinte, ich verlasse mein Haus nicht, ich werde beten und Gott wird mich retten. Werdet ihr schon sehen. Die Kinder drängten ihn sehr, doch mitzukommen und abzufahren, aber nein, er wollte da im Haus bleiben. Das Wasser stieg und er musste dann in den ersten Stock gehen, weil das Erdgeschoss schon voll Wasser war. Und dann kam das technische Hilfswerk mit einem Boot vorbei und sagte, kommen Sie, steigen Sie ein hier, das Wasser steigt immer weiter, Sie werden irgendwann ersaufen hier, es geht ja nicht, kommen Sie mit. Und er sagte, nein, sondern ich bete zu Gott und der wird mich retten, werden Sie schon sehen. Fuhren die wieder ab, weil er nicht wollte, können sie ihn ja nicht zwingen. Und dann musste er einen Tag später auf den Dachboden unter das Dach, weil das Wasser so hoch gestiegen war. Und dann kam von der Feuerwehrboot vorbei und sagte, steigen Sie da durchs Dach, durch die Dachluke, wir nehmen Sie mit, Sie werden sonst ertrinken. Nein, sagte er, sondern ich werde beten und Gott wird mich retten, werden Sie schon sehen. So, am Abend musste er ganz oben aufs Dach, weil das Wasser bis zum Dachfirst gestiegen war. Und dann kam dann spät noch ein Hubschrauber von der Bundeswehr dabei. Und der Soldat schmiss ein Seil runter und sagte, legen Sie sich das Seil um den Leib, ich ziehe Sie hoch. Und er sagte, nein, sondern ich werde beten und Gott wird mich retten, werden Sie schon sehen. Und am Abend war der Opa tot, war ertrunken. Und als er dann vor Gottes Thron erschien, fragt dann ganz aufgeregt: Lieber Vater im Himmel, ich habe dich doch angerufen, ich habe doch gebetet, dass du mich rettest, warum bin ich jetzt hier? Und der Herr sagte zu ihm: Ich habe dir deine Kinder geschickt, damit sie dich mitnehmen. Ich habe dir das erste Boot geschickt und das zweite. Und ich habe dir den Hubschrauber geschickt. Sag mir, warum bist du hier? Merkt ihr, Gott schenkt uns so viele Hilfsmittel und auch Ärzte und auch Therapeuten, damit wir ihm nachfolgen können, damit wir leben können. Gott hat uns gesegnet, das müssen wir vielleicht mal hier auch ganz deutlich laut sagen. Wir können so dankbar sein, dass Deutschland in den medizinischen und in der psychotherapeutischen Versorgung weltweit ganz vorne mit dabei ist. Und das darf man vielleicht auch mal sagen, wir können zum Arzt gehen, ohne uns dafür zu verschulden. In anderen Ländern musst du dein Hab und Gut verkaufen, wenn du schwer krank bist, damit du dir die Ärzte leisten kannst. Dann bist du am Ende zwar geheilt, hast aber keine Lebensgrundlage mehr. Deswegen, wir können wirklich sehr, sehr dankbar sein. Deswegen nutzt das, was Gott uns hier schenkt an Möglichkeiten, gesund zu leben, Ärzte zu haben, Therapeuten zu haben, auch Psychotherapie. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich gerne ansprechen. Nur Psychotherapie bringt dich nicht in den Himmel, das darf man nicht vergessen. In den Himmel zu kommen, da braucht es Heiligkeit zu. Aber wie willst du mit einem gebrochenen Bein in den Gottesdienst laufen? Und wie willst du mit einer kranken Psyche Heiligung üben? Ihr habt ja gehört, Heiligung ist ein Lebensstil. Wie kann man den eintrainieren, wenn man so belastet ist? Als Nachfolger Jesu können wir die Kraft des Heiligen Geistes nutzen. Nur wie gelingt uns das? Da gucken wir wieder bei Jesus, der macht uns das vor, das hatten wir letzte Woche gehört. Wir üben Fasten. Im Fasten vertrauen wir Gott. Und das wird dann unser ganzes Menschsein verändern. Fasten ist ein Weg, den Geist zu nähren, unseren Geist zu nähren und das Fleisch, diese unkontrollierten Begierden auszuhungern, damit sie wieder Bedürfnisse werden. Beim Fasten passieren folgende Dinge. Das erste ist, wir entwöhnen uns vom Lustprinzip. Das Lustprinzip, das treibt unreife Menschen, hat mal jemand gesagt. Sie wollen nur das tun, was sich im Moment gut anfühlt und sofort Genuss bringt. Klingt schon wieder nach Werbung, ne? Ich will Genuss sofort. Das war für uns als Kinder eigentlich völlig in Ordnung. Ja, also Lustprinzip, ganz normal, das war für uns vorbehalten, dass wir als Kinder nach dem Lustprinzip handeln. Und dann haben wir gelernt, auf den Weihnachtsmann zu warten. Nicht Genuss sofort, sondern wir müssen warten, geduldig sein. Das macht keinen Spaß, aber am Ende ist Weihnachten denn doch schön, weil dann die Geschenke tatsächlich da sind. Wir haben Geduld gelernt. Und spätestens ab der Pubertät mussten wir lernen, dass das Lustprinzip uns auf keine Weise zum Ziel bringt, sondern sogar im Gegenteil. Wenn wir immer das tun, wozu wir gerade Lust haben, dann ist berufliche Zukunft, schulische Zukunft und das ganze Familienplanung alles einfach weg. Ja, das haben wir spätestens in der Pubertät gelernt. Das ist hinderlich, das Lustprinzip. Nur heute ist das Lustprinzip die Normalität in allen Altersgruppen, weil ein Großteil unserer Kultur darauf basiert, also das gibt so quasi religiöse Prinzipien. Ich will Genuss sofort. Wer kennt den Werbespruch noch? Habt ihr ganz oft im Fernsehen gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was die Werbung war, aber dieser Satz, ich will Genuss sofort. So, und dann gibt es noch einen anderen quasi religiösen Satz. Wenn es sich gut anfühlt, dann tu es sofort. Das ist kindisch. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man drüber lachen. Es ist aber traurig. Wir wissen genau, dass die meisten Dinge, die sich kurzfristig gut anfühlen, lange Schaden anrichten können. Nimm dir deinen abendlichen Alkoholrausch, nicht zu viel, damit du morgens keinen Kater hast. Langfristig verfettet die Leber, aber du merkst das ja nicht sofort, es zieht sich so ein bisschen, ne? Außerdem sterben Gehirnzellen ab, vielleicht merkst du es nie. Glücksspiel. Kurze Befriedigung, wenn du das regelmäßig machst, folgt Armut. Kennt ihr Lifestyle Inflation? Lebensstilinflation ist so ein relativ modernes Schlagwort. Davon wird man arm. Und zwar nicht, weil die Preise in der Inflation steigen, sondern man kauft sich immer ein bisschen mehr, als man sich tatsächlich leisten kann und wird davon arm. Und irgendwann muss man Insolvenz anmelden. Prokrastination, das ist ein super Wort, ne? Ist jetzt kein Werbewort, aber es ist toll. Prokrastination kennt ihr vielleicht. Wenn besonders wichtige Dinge zu tun sind, dann tust du sie sofort. Also gleich, also morgen, also vielleicht oder nächste Woche und dann vergisst du sie. Fühlst dich aber gut, weil ja nichts zu tun ist. Das ist das gute Gefühl, du kannst ganz entspannt sein. Das Blöde ist nur, wenn dann die Chefin kommt und Ergebnisse erwartet, und du hast sie nicht, dann bist du den Job los. Prokrastination tritt übrigens häufig bei Depressionen, Angststörungen und posttraumatischer Belastung auf. Wenn deinem Umfeld schon auffällt, dass du sehr wichtige Dinge sehr oft verschiebst, dann ist es vielleicht gut, mal mit deinem Hausarzt darüber zu sprechen. Oder mit deinem Pastor. Und dann gucken wir mal weiter. Das ist kein Spaß. Die Social-Media-Sucht bei Kindern und Jugendlichen ist ja ganz laut in der Diskussion, dass wir da bis zum gewissen Alter Social-Media verbieten wollen. Diese 15-Sekunden-Befriedigung, die macht süchtig, aber nicht nur Kinder. Auf deinem Handy kannst du sehen, wie lange du in welcher App unterwegs warst. Kontrollier dich mal selbst. Das Ergebnis von SMA, Social-Media-Addiction, also auf Deutsch so soziale Mediensucht. Das Ergebnis davon ist FOMO, Fear of Missing Out oder die Angst, etwas zu verpassen. Das ist eine Angststörung, die uns durch die Werbung, durch die Medien, durch das Handy und sowas alles verpasst wird. Das ist eine Krankheit, steht im ICD-10. Die Angst, etwas zu verpassen, es ist auch bei Social-Media-Süchtigen schon Depressionen diagnostiziert worden. Also, ich will Genuss sofort, ist gefährlich. Und wenn du prokrastinierst, also Sachen verschiebst, dann schau mal, wie lange du auf deinem Handy hin und her wischst. Das hängt manchmal miteinander zusammen. Das heißt, Handys sind kein gutes Werkzeug auf dem Weg, Heiligung zu trainieren. Es gibt keine Heiligungs-App auf dem Handy. Warum wohl? Weil das keinen Sinn macht. Kurzfristige Triebbefriedigung ist also eine echte Gefahr. Sie bringt die Welt zu ihrem Ende. Da sind wir jetzt bei den Endzeitgeschichten. Da könnte man lange drüber reden, wie das da miteinander zusammenhängt. Aber ihr Lieben, manchmal straft Gott uns dadurch, dass er uns gelingen lässt, was wir uns vornehmen. Und wenn wir uns vornehmen, unsere Begierden schnell zu befriedigen, vernichten wir uns dabei selbst, aber haben mächtig Spaß dabei. Merkt ihr was? Begierden, Fleisch, Heiligung. Viele Dinge, die kurzfristig keinen Spaß machen, haben über Jahre hinweg positive Auswirkungen. Also das Warten auf den Weihnachtsmann, ja, so ein halbes Jahr, Vierteljahr warten. Du merkst, das ist anstrengend, aber am Ende kommt was Tolles raus. Sport machen, trainieren, ist nicht jedermanns Sache. Aber wenn sich die Olympioniken da nicht andauernd gequält hätten, hätten sie jetzt keine Medaillen gewonnen. Das heißt, aus dem, was unangenehm ist, wird am Ende oft was sehr, sehr Positives. Oder Gespräche in Krisensituationen. Es ist überhaupt nicht schön. Es befriedigt überhaupt gar keine Bedürfnisse. Außer am Ende steht dann Frieden, Beziehungen werden geheilt und Frieden entsteht. Da hat sich die Stunde Qual wirklich gelohnt, so ein Gespräch zu suchen. Fasten macht eben langfristig Sinn, auch wenn es kurzfristig unangenehm ist. Und wir reifen dann aus diesem Lustprinzip heraus, was uns schädigt. Wir lernen, das Richtige zu tun, auch wenn es schwer fällt. Und wir lernen, dankbar zu sein, auch wenn wir nicht sofort bekommen, was wir wollen. Wir werden zunehmend frei von Wut und Angst. Wir empfinden Frieden, egal was gerade passiert oder nicht passiert. Wir machen uns unabhängig von Begierden. Das nächste, was passiert im Fasten, es offenbart, was uns beherrscht. Es lehrt uns sehr viel über uns selbst, zum Beispiel eben ungesunde Verhältnisse zu Lebensmitteln, Bedürfnis nach schnellen Vergnügungen, Abhängigkeit von Geräten, diesen kleinen Dingern da, Chemikalien oder von Strukturen. Wenn das offenbar würde, was alles in dir und in mir drin steckt, wäre das schon peinlich. Wenn alle deine Gedanken, Bedürfnisse und Begierden hier jetzt auf die Leinwand, also das wäre schon, möchte keiner. Ja, es ist also wirklich, wenn das offenbart würde, was da so alles in uns drin steckt, wäre nicht schön. Aber dieses ganze Peinliche aus den Tiefen unseres Herzens muss in seiner ganzen Hässlichkeit enthüllt werden und vor Christus gebracht werden. Dann haben wir die Chance, es ihm zu übergeben und davon befreit zu werden, damit wir dieses Fleisch loswerden, die Sünde loswerden. Christus starb für unsere Sünden, er nahm die peinlichen und tödlichen Begierden mit in den Tod. Und ich sag's mal ganz krass, Christus ist unser Mülleimer, im Fasten werfen wir all unseren Scheiß hinein, der uns an die Welt fesselt und von Gott trennt. Ist unglaublich, oder? Habt ihr schon mal einen Prediger gehört, der Christus einen Mülleimer nennt? Aber ihr merkt doch, wie das tatsächlich scheinbar der Wille des Jesus Christus war, dass er ans Kreuz ging, um diesen ganzen Müll mitzunehmen in den Tod. Damit wir dadurch befreite Seelen bekommen. Das Fasten ordnet unsere Wünsche neu. Ich habe vor etwa einem guten Jahr mit einem Kollegen gesprochen, war so ein paar Jahre erst in Dienst, so Mitte 30 jetzt, und wir haben über alles mögliche, geistliches Leben und auch Fasten gesprochen, und dann sagte der mir Folgendes, ihr kennt ihn nicht, das Beste beim Fasten ist, ich bemerke, dass sich meine Wünsche verändern, ich habe weniger den Wunsch zu sündigen, ich werde sanftmütiger, ich habe Lust nach mehr Heiligkeit. Meine Begierde nach Lust oder nach Bitterkeit nimmt ab. Meine Sehnsucht nach Reinheit, Güte und Mitgefühl wächst. Und dann hat er mir erzählt, was das auch für eine positive Auswirkung auf seine Beziehung zu seiner Ehefrau hat. Er sagte nämlich Folgendes, auch die sexuelle Lust, die sonst immer geguckt hat, wo sie sich aufgeilen kann. Oh, wo ist das nächste Bild, was ich mir angucken kann? Die verändert sich, und er sagte so ungefähr das, die Libido verändert sich in eine Sehnsucht nach Gott und wird so zu etwas Heiligem, das ich meiner Frau schenke. Den Gedanken fand ich damals völlig irre, deswegen habe ich euch das mal vorgelesen. Er sagt, Gott wirkt tief in mir, und das hängt bei ihm, hing das mit diesem Fasten zusammen, dass er schon eine ganze Weile, nicht erst eine Woche, sondern eine ganze Weile geübt hat. Das heißt, Fasten hilft, die Kraft Gottes zu nutzen, um die unkontrollierbaren Begierden zu überwinden. Begierden sollen wieder gute, gottgewollte Bedürfnisse werden, mit denen wir unser Leben gestalten können. Fasten ist dann eine Gewohnheit, und jede gute Gewohnheit hilft uns, Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin einzuüben. Beherrschung bedeutet, Nein zu sagen. Etwas, das man möchte, tut man nicht, weil es langfristig schädlich ist. Selbstdisziplin bedeutet, Ja zu sagen. Man tut etwas, das man eigentlich nicht möchte, von dem man aber weiß, dass es langfristig gut ist. Fasten hilft uns, unseren Willen zu stärken, das Richtige zu tun. Aber unser Wille allein ist nicht stark genug, sondern wir brauchen den Geist Gottes, damit die Fesseln unseres Fleisches, dieser Begierden, gesprengt werden. Beim Fasten geht es eher darum, mit dem Heiligen Geist Gottes verbunden zu sein. Deswegen haben wir auch dieses Thema Sabbat und Bibellesen und Stille und sowas alles und Gebet gehabt, weil es genau darum geht, das einzuüben, sich mit Gott zu verbinden und sich vom Heiligen Geist füllen zu lassen. Denn der Wille Gottes ist es ja, der uns leiten soll. Und wenn wir zu Gott kommen und ihm unsere Schwäche anvertrauen, dann kommt er zu uns und gibt uns seine Stärke. Das heißt, Fasten ist im Kampf gegen die fleischlichen Begierden, machen wir den Körper zum Feind, vom Feind zum Verbündeten. Amen.